Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Dieser Podcast wird Ihnen von einem echten Hamburger Original präsentiert. Dem GBI, Großhamburger Bestattungsinstitut. Das GBI, in der Rechtsform eines Vereins, ist seit 1920 die Adresse in und um Hamburg für alle Themen rund um den konkreten Trauerfall sowie bei der Bestattungsvorsorge. Trauer und Feier. Die Menschen vom GBI helfen Ihnen individuell, empathisch und kompetent. Mit der einzigartigen GBI-Bestattungsvorsorge regeln Sie zudem rechtzeitig alles für ein gutes Ende und erhalten vom GBI eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI, das Hamburger Original, 15 Mal in und um Hamburg.
Moin moin und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum Abendblatt Crime Podcast, dem Tod auf der Spur. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin für das Hamburger Abendblatt, und bei mir ist wie immer Klaus Püschel, der Direktor des Hamburger Instituts für Rechtsmedizin am UKE, und er ist der Mann, der die Toten versteht.
Ja, der zurzeit besonders viel zu tun hat, denn wir haben jetzt gerade Corona-Time. Guten Tag.
Heute geht's aber um ein Thema, das nicht mit Corona zu tun hat. Ich bin der Eliminator, alle haben Angst vor mir. Nein, das gilt natürlich nicht für mich und auch nicht für meinen Gesprächspartner Klaus Püschel. Wir sind beide ganz friedlich und haben noch nie jemand umgebracht. Aber es gab in Hamburg mal einen Mann, dem das Morden ganz leicht von der Hand ging. Und er war dabei keiner von der leichten Sorte, keiner, der das Verborgene schätzte und die Bescheidenheit. Der wollte nämlich, dass es sich in einschlägigen Kreisen herumspricht, wie er seine Jobs erledigt. Und zwar hart, solide und zuverlässig. Ein echter Killer. Ein Mann, der ohne zu zögern tötet, sachlich, schnell und vorzugsweise mit einem Schuss in den Kopf, am besten von hinten.
Ja, ich bin der Eliminator. Alle haben Angst vor mir, tönte der St. Pauli-Killer. So wurde er damals genannt. Mucki, das war so sein Rufname, sein Spitzname, Mucki Pinsner über sich selber. 8 Auftragsmorde habe er ausgeführt, erzählte der 39-Jährige, und er schien mächtig stolz darauf zu sein, auch sogar noch nach seiner Verhaftung. Da führte der Profikiller weiterhin das große Wort. So ein Typ tritt nicht unauffällig ab, wenn seine Zeit gekommen ist. Lebenslang in den Knast wandern? Dort eventuell nur noch geräuschlos leben? Nee. Und irgendwann fast vergessen sein? Auf keinen Fall. Nein, Pinsner braucht die große Show. Einen fulminanten, abschließenden Auftritt. So hat er es geplant und geschafft.
Ja, das hat er wirklich hingekriegt. Und so werden seine letzten Verbrechen vor allem zu Bluttaten in eigener Sache. Sein Abgang ist sorgsam geplant und gewollt spektakulär, und dabei nimmt er 2 weitere Menschen mit in den Tod. Und das Ganze tatsächlich auch noch im Polizeipräsidium. Wir wollen später über die Einzelheiten dieses einzigartigen Verbrechens reden, das damals im Jahr 1986, so lange ist das schon her, ganz Hamburg erschüttert hat. Aber Klaus, lass uns doch erstmal über die Umstände damals sprechen, über den Kiez, der wirklich noch ein anderer war als heute. Du warst ja damals schon mehrere Jahre hier in Hamburg in der Rechtsmedizin tätig. Es war eine sehr bewegte Zeit, oder?
Das kann man ohne weiteres sagen. Damals ging es wirklich heiß her, gerade im Bereich St. Pauli. Die Stadt war regelrecht aufgewühlt und beunruhigt durch gleich mehrere Morde im Milieu. Als rivalisierende Banden auf dem Kiez Stärke und Macht demonstrieren wollten. Also ehrlich gesagt, das war damals ganz anders als heute. Es ging um viel Geld und vor allem um Dominanz. Vor allen Dingen in den Bordellen. Es ging um Bordellanteile, auch um Rauschgift, vor allen Dingen Kokain, auch noch um den Straßenstrich und illegales Glücksspiel. Da kam vieles zusammen und es kam zu handfesten Auseinandersetzungen. Schließlich zum ersten Kapitalverbrechen und dann zu weiteren und immer weiter. Wir hatten zu der Zeit immer wieder mit Obduktionen zu tun bei Männern, die irgendwie den rivalisierenden Kämpfen auf dem Milieu zum Opfer gefallen sind, auf der einen oder auf der anderen Seite.
Ja, und mittendrin also der St. Pauli-Killer Werner Pinzner, der Mann, der sich selber Eliminator nennt, wir haben es vorhin gesagt. Wir haben seinen Fall auch in unserem Krimisachbuch Tote Schweigen nicht beschrieben. Wie kommt jemand zu so einer Karriere, in der es am Ende um etliche Gewaltverbrechen geht, der Menschen umbringt und später auch selber für andere als lohnendes Ziel eines tödlichen Anschlags erachtet wird? Sein familiärer Hintergrund erscheint ja zunächst recht unauffällig.
Ja, das würde ich allerdings auch sagen. Wirklich keine besondere Persönlichkeit. Werner Pinzner wird 1947 als Sohn eines Rundfunkmechanikers und einer Filialleiterin geboren. Er wächst in Hamburg-Bramfeld auf. Warum er sich auch schon in der Schule prügelt? Da mag vielleicht in der Familie etwas nicht zum Besten gelaufen sein. Jedenfalls, Werner schlägt sogar seine Eltern. Und als sein Vater ihn maßregelt, zerschneidet er dem Vater tatsächlich die Reifen des Autos.
Nicht gerade ein Verhalten, das man in den eher strengen 50er Jahren von Jugendlichen erwartet.
Nein, wirklich, wirklich nicht. Später wird er mehrfach wegen Körperverletzung verurteilt. Also da gibt es eine regelrechte Karriere. Er bekommt dann auch unter anderem einmal 70 Tage Strafhaft. An seinen Vorstrafen scheitert dann auch die von ihm angestrebte Verpflichtung bei der Bundeswehr.
Er hat dann 1971 geheiratet und eine Tochter bekommen. Er hat immer wieder Jobs, von denen aber keinen lang durchhält. Unter anderem ist er Fahrer oder Fliesenleger. Seine Ehe scheitert und 1975 kommt es zu einem ersten schweren Verbrechen. Da hat er sich nämlich an einem Raubüberfall beteiligt, bei dem der Marktleiter erschossen wird. Und dann hat er von seinem Strafmaß auf dem Raubüberfall, das auf 10 Jahre Freiheitsstrafe lautet, 9 Jahre ab. Und als er entlassen wird, ist er auf dem direkten Weg, ein Killer zu werden.
Ja, er sagt, ich saß 9 Jahre im Zuchthaus und bin jeden Tag gestorben. Und der Mehrfachmörder hat später in seiner Vernehmung über seine Zeit hinter Gittern gesagt, dass ihn die sehr geprägt hat, auch in seinem Fatalismus, und dass er dort nicht wieder längere Zeit verbringen will. Und er hat auch gesagt, dass der Staat ihn durch diese erste Haft, die sicher so aus unserer Sicht sehr angemessen war, dass der Staat ihn erst zu einem Monster gemacht hat. Das ist natürlich aus seiner Sicht stark vereinfacht. Und durch diese jahrelange Unterstellung, also die Inhaftierung, da wurde ihm nichts unterstellt, er wurde eingesperrt, weil er ein Verbrecher war, bin ich so weit gekommen, dass ich mir gesagt habe, du kannst es auch wirklich mal ganz schlimm treiben.
Ja, eine sehr eigenwillige Logik, finde ich, oder? Was meinst du, Klaus? Pinzner hätte sich ja auch dafür entscheiden können, nach der Zeit im Knast nie wieder straffällig zu werden. Das soll ja eigentlich auch so sein, üblicherweise.
Naja, in der Theorie ist das eins der Ziele der Bestrafung, natürlich dann die Besserung auch, die soziale Einordnung, die Reue, dass die Menschen eben zu gesetzestreuen Bürgern werden. Aber bei manchen klappt das gar nicht. Ehrlich gesagt, bei vielen. Manche werden auch durch den Knast erst recht zu Verbrechern. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen vereinfacht, aber die praktische Erfahrung ist so. Und das galt insbesondere für den ja dann später sogenannten St. Pauli-Killer.
Der hat da nämlich wenig Bedenken, als er, während er noch im Knast sitzt, für einen brutalen Auftrag engagiert wird. Die Anweisung an ihn lautet, er solle einem Mann aus Kiel eine beipulen. In dem Sprachgebrauch heißt das, er soll den ehemaligen Bordellbesitzer, der angeblich wegen eines Familienstreits und einer offenen Kokainrechnung unbequem geworden ist, dem soll er einer auf den Kopf hauen oder ihm den Finger abhacken. So ist das wohl in diesen Kreisen üblich, doch die Methode passt Pinsner nicht.
Nee, der 39-Jährige sagt, er wolle es eben auf seine Art machen, auf die harte Art, und er quäle keine Leute und tue ihnen irgendwie länger weh. Er macht ganze Arbeit.
Ja, nicht quälen, so kann man das natürlich auch nennen, wenn man damit quälen eine lange Leidenszeit meint. Aber Pinsner ist mehr für die schnelle und radikale Lösung. Er sagt, ich gehe hoch und knall ihn weg. Ja, und so fährt er während seines Freigangs aus dem Gefängnis im Juli 1984 nach Norden. Begleitet wird er von einem Komplizen. Und eine Zeugin erzählt später, sie habe grauenhafte tierische Schreie gehört, die das Opfer ausgestoßen habe, als die beiden Täter ihn in seiner Wohnung zu Boden stoßen. Die Täter hocken sich über ihr Opfer, fixieren den Mann mit den Händen am Boden und drücken die Waffe an seinen Schädel, und er kreischt immer wieder, so erzählt es die Zeuge, nein, nein, nein. Wahrscheinlich ist seine Stimme etwas tiefer, aber natürlich panisch, nein, nein, nein. Und das nützt ihm aber nichts, er stirbt durch eine Kugel in den Hinterkopf. 30.000 Mark ist damals Pinsners Bezahlung für den erledigten Job. 30.000 Mark für ein Menschenleben.
Ja, da muss man sich wirklich wundern, wie wenig manchem ein Menschenleben wert ist. Aber auch das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe bei den vielen Tötungsdelikten, die ich untersucht habe. Manche morden sogar schon für sehr viel weniger Geld. Für Pinsner scheinen die 30.000 Mark ein adäquater Preis zu sein. Sein Killerlohn, der Blutlohn, denn gut 2 Monate später tötet er wieder als Lohnkiller ein Zuhälter erneut mit einem Schuss.
Man weiß über ihn, dass er seine Schusswaffe nicht etwa in einem Halfter getragen hat oder in der Jackentasche. Auch da hatte er seinen ganz eigenen Stil.
Ja, eben. Seine Waffe hat er in seinem bevorzugten Outfit verborgen, einer weiten Jogginghose sozusagen in die Tasche gesteckt, damit die unter dem Gewicht von 1 Pfund Stahl nicht rutscht, hat er dann extra Hosenträger benutzt. Er lässt sich von dem arglosen Zuhälter in dessen Wagen in eine stille Garageneinfahrt fahren. Der Verbrecher, also Pinsner, sitzt dabei auf dem Rücksitz. Der Fahrer dreht sich zu ihm um, will sich mit ihm unterhalten und...
Ja, aber von Angesicht zu Angesicht, so heißt es später in offiziellen Akten, fühlte sich Pinsner am Vollzug des unmittelbar bevorstehenden Todesschusses gehemmt. So, das ist jetzt ein Zitat aus den Akten, klingt ein bisschen gespreizt, aber so ist es da geschrieben. Gehemmt. Also, ja, Leute umbringen macht ihm nichts aus. Hauptsache, er muss ihn dabei nicht in die Augen sehen. Ist das sein Verständnis von, ja, ich nenne es mal Berufsehre?
Ja, was soll ich dazu sagen? Pinsner hatte schon so seine speziellen Ansichten. Jedenfalls verwickelt er sein ahnungsloses Opfer nun in ein Gespräch, deutet auf den Außenspiegel des Wagens, der viel zu klein sei. Und als sein Opfer sein Gesicht daraufhin nach vorn wendet, schießt der Killer, wie er es am liebsten macht, von hinten in den Kopf. Pinsner-Style. Die Kugel bleibt im Schädel stecken. Das ist wieder ein leiser, schneller Mord. Das Opfer hat nicht einmal Gelegenheit zu schreien. Am nächsten Tag, als der Tote gefunden wird, sitzt er immer noch auf dem Fahrersitz. Und aus dem Autoradio tönt Musik.
Ja, man kann sagen, wieder ein schnell und präzise erledigter Job, ohne viel Aufhebens, knallhart ausgeführt. Sowas bringt dem Mörder rasch weitere Aufträge ein. Die Motive, die seine Auftraggeber haben, sind vermutlich immer ähnlich. Wenn ein Geschäftspartner durch extensiven Kokainmissbrauch unberechenbar geworden ist, dann wird er gefährlich und muss deshalb aus dem Verkehr gezogen werden. Ja, harte Sitten damals auf dem Kiez.
Das Skurrile dabei, der als Vollstrecker bevorzugte Pinsner ist zu dem Zeitpunkt selbst längst regelmäßiger Konsument diverser Drogen, auch von Kokain, also echt hardcore.
Ja, macht ihn das dann besonders gefährlich oder besonders auch unberechenbar? Was bedeutet das jetzt?
Das sehe ich schon so. Also der war durch die Drogen echt auf einem Horrortrip in jeder Hinsicht. Kokain führt ja dazu, dass sich die Menschen besonders stark fühlen und ja, total selbstherrlich. Pinsler ist sicherlich auch wegen seines wirklich Hardcore-Drogenkonsums zu einem der spektakulären, vielleicht sogar zum spektakulärsten Mehrfachmörder geworden, vor allen Dingen, wenn man auch seinen Abgang dann berücksichtigt. Bei mir der wohl bekannteste und gefährlichste Profikiller, der mir in meiner Rechtsmedizinerzeit so untergekommen ist. Und mich hat wirklich fasziniert, dass er dabei gleichzeitig selber Drogenkonsument war. Normalerweise macht einen das ja auch selber verletzlich. Man ist selber nicht cool genug. Aber bei Pinsner war das anders. Bei seinen Tötungsdelikten hat er immer echt eiskalt agiert.
Offensichtlich. Jedenfalls erledigt der Lohnkeller wenige Wochen nach diesem Mord, über den wir gerade gesprochen haben, einen weiteren Mann aus dem Milieu auf ähnliche Art. Diesmal passiert das Ganze in der Nähe von München. Die Leiche des Enddreißigers wird auf einem Waldweg gefunden und der hat jetzt zwei Kopfschüsse. Den ersten von hinten, der aber vermutlich nicht sofort tödlich war. Das zweite Projektil hat das Opfer dann von der Seite getroffen.
Ja, das ist ein aufgesetzter Schuss, der von der Schläfe her das Gehirn durchschlagen hat. Das ist dadurch zu erklären, dass der Pinsner immer eine großkalibrige Waffe verwendet hat. Also deswegen gab es einen Kopfdurchschuss. Am Ausschuss sind dann Schädelknochen herausgesprengt worden. Der Schütze muss die zweite Kugel abgefeuert haben, als das Opfer schon am Boden lag. Das ergab damals die rechtsmedizinische Rekonstruktion. Und Pinsner erklärt dazu später: Von hinten habe ich ihm das Ding an die Birne gehalten und man muss sagen, ja, aber er hat das Ding dem Mann zweimal an den Kopf gehalten. Ne?
Wieder ein halbes Jahr später kommen die nächsten Morde, die auf Pinsners Konto gehen. Das sind dann zwei Männer. Einer von ihnen betreibt ein Bordell, der andere ist ein Wirtschafter. Auch diese Opfer sterben nach Pinsner-Style, so hast du es vorhin genannt, durch Kopfschüsse. Über seinen Auftraggeber für diese Verbrechen hat Pinsner später in einer Vernehmung gesagt, bei dem Mann hätte er, Zitat, fast eine Lebensstellung haben können. Dieser St. Pauli-Killer hat übrigens über seine Morde auch gesagt, es sei nichts Persönliches gewesen. Es war mein Geld, was mich da motiviert hat. Einzig und allein mein Geld. Ja, gut. Ein Job. Für ihn einfach ein Job. Zwischen 20 und 40.000 Mark bekommt er für jede Hinrichtung. Und er schreibt in einem Brief an seine Schwester, dass er seine Aufträge so gut ich konnte erledigt habe. Du, das ist ein Job wie jeder andere. Das Arbeitsamt hatte ja doch nichts für mich. Dann schreibt er weiter, er sei der Killer der Nation. Und bis zum Schluss ist es tatsächlich so, dass niemand herausfinden kann, wie viele Morde tatsächlich auf sein Konto gehen.
Aber natürlich sind die Ermittler inzwischen schwer hinter diesem Killer hinterher, der so seine Spur ja durch fast ganz Deutschland zieht, von Hamburg über Kiel und München. Und er ist auch unvorsichtig geworden, er hat zu viel geredet, Spuren hinterlassen. Und am 15. April gelingt die Verhaftung?
15. April 86.
Ja, also an diesem Tag im Jahre 86 wird er dann in seiner Wohnung verhaftet.
Aber ein heroischer Auftritt, wie Pinzner das sicher gern gehabt hätte, ist das nicht. Als er verhaftet wird, sieht der Festgenommene wirklich geradezu erbärmlich aus, wie ein Foto von der Festnahme zeigt. Der steht in Socken da, ein Knie ist blutig, um den Bauch hat er eine graue Decke geschlungen. Und trotzdem trumpft er kurze Zeit später schon wieder auf. Das könnt ihr alles wegschmeißen, sagt er am selben Abend zum Ankläger und deutet dabei auf eine Kiste mit Ermittlungsakten. Ich kann Ihnen es alles erzählen. Ich habe 8 Menschen umgebracht, von Flensburg bis Salzburg. Ich bin es. Ja, klingt ziemlich stolz, ne?
Ja. Ich kann mich aber auch noch wirklich gut an das Bild damals in der Zeitung erinnern. Da sah er nicht so wie ein Hero aus, sondern da haben sie ihn wirklich in einem schwachen Moment gepackt, verhaftet und abgeführt. Seine Festnahme ist für die Polizei, also aus Sicht der Polizei, ein gigantischer Coup. Jetzt will man die Strukturen und Hintergründe aufschlüsseln, also dieses Milieu St. Pauli besser verstehen mit seinen Gesetzmäßigkeiten damals, den Bandenkriegen und den vielen Morden. Und Pinzner scheint wirklich dazu bereit, dazu nach Kräften beizutragen und viele andere zu belasten. Tatsächlich bringt seine Verhaftung sehr viel Unruhe auf den Kiez. So manch einer, das ist auch Polizei und Justiz klar, könnte Pinzner nach dem Leben trachten, um einen Mitwisser für alle Zeiten mundtot zu machen. Also diese Situation war für Pinzner gar nicht so unproblematisch und für die Polizei gab es jetzt viel Arbeit, ihn abzuschirmen.
Ja, man kann sich das vorstellen. Die Auftraggeber, die werden natürlich nervös, wenn sie mitkriegen, dass so ein Mann festgenommen ist. Und ja, schon früher, als er noch auf freiem Fuß gewesen ist, haben Gegner offenbar einen Mordplan mit diesem St. Pauli-Killer als Opfer ausgearbeitet. Es heißt nämlich, er soll in ein bestimmtes Haus gelockt und dort erschlagen werden. Und seine Leiche soll anschließend in der Badewanne ausbluten, in einem Fleischwolf zerlegt werden und den Kampfhunden zum Fraß vorgeworfen. Klingt furchtbar gruselig und brutal.
Das klingt wirklich sehr mafiös, obwohl die es ja sonst auch mit den Schweinen haben, wenn dann also Leichenteile entsorgt werden sollen. Man kennt diese von dir beschriebene Methode speziell aus diesen Mafia-Kreisen. Nur, wie gesagt, andere Kostverwerter für Leichenteile.
Also keine Kampfhunde, sondern Schweine, wie du eben gesagt hast. Ja, außerdem ist angeblich ein Kopfgeld auf Pinzner ausgesetzt. Man spricht von 300.000 Mark. Zum Vergleich, er hat 30.000 Mark im Schnitt für seine Morde gekriegt. Jetzt will man also das Zehnfache zahlen, wenn ihn jemand erledigt. So viel ist es offenbar manchem wert, dass er keine Gelegenheit bekommt zu reden. Deshalb befürchtet die Polizei natürlich einen Anschlag auf den 39-Jährigen und er wird unter schwerer Bewachung jedes Mal zur Vernehmung ins Polizeihochhaus gebracht. Und dort, so hoffen die Ermittler, wird er noch einmal so richtig auspacken und Pinzner scheint willig zu sein. Aber er stellt Forderungen, ungewöhnliche Forderungen, oder?
Ja, zunächst einmal möchte ich tatsächlich sagen, also Pinzner ist dann immer im Polizeipräsidium vernommen worden, sozusagen im Herz, im Kernbereich der Hamburger Polizei, in der Zentrale und völlig abgeschottet. Auf seinen Kopf ist jetzt tatsächlich ein Kopfgeld von immerhin 300.000 Mark ausgesetzt, also echt viel. Ja, Pinzner wird jetzt also immer in das Herz der Hamburger Kripo verbracht. Tatsächlich so in den Kern im Polizeipräsidium, den am besten geschützten Bereich hier in Hamburg. Und er ist ein extrem wichtiger Kronzeuge. Und wie andere Kronzeugen glaubt der Verdächtige in diesem Fall, dass er Bedingungen an die Ermittler stellen kann. Das will er auch unbedingt. Und da geht es dann einerseits um Strafnachlässe. Das ist so das Übliche. Pinsner aber verlangt noch etwas ganz anderes. Dafür, dass er Strukturen und Hintermänner der Auftragsmorde benennt, dass er auspackt. Er stellt die Bedingung, dass er 2 Tage mit seiner Frau Jutta verbringen kann, und zwar ganz allein.
Jutta ist seine 2. Ehefrau inzwischen. Wir haben ja vorhin gesagt, dass er sich hat scheiden lassen. Er hat aber, bevor er seine Killerkarriere begonnen hat, diese Jutta kennengelernt, die offenbar sehr innig in ihn verliebt war, ihm wohl geradezu hörig. Wir hören davon später mehr. Entschuldige, jetzt erzähl weiter.
Naja, die Antwort des zuständigen Staatsanwalts war eher vage gehalten und ging dahin, dass man sehen werde, was man für ihn tun könne. Aber Pinsner gelingt es immerhin, eine andere Forderung sofort durchzusetzen. Aktuell, seine Frau darf damals tatsächlich bei seinen Vernehmungen persönlich dabei sein. Ja, in gewisser Weise in der Rolle eines Beistands.
Aber den wahren Grund, warum ihre Präsenz für den Killer so wichtig ist, ahnt zu diesem Zeitpunkt wohl niemand.
Nee, in der Tat. Dass dahinter ein bestimmtes Komplott, ein bestimmter Plan steckte, hat niemand mitgekriegt. Und so wird dann eine Vernehmung, von der sich die Ermittler besondere Erkenntnisse versprechen, nicht der Höhepunkt erfolgreiche Aufklärungsarbeit bei einer Serie von Morden, sondern dieser 29. Juli 1986 wird ein blutiges Desaster für viele. Und ausgerechnet mitten im Polizeipräsidium an dem am besten von der Polizei geschützten Platz in Hamburg im Hochsicherheitstrakt. Damit wird die Polizei und die Innenbehörde und auch die Justiz bis ins Mark getroffen.
Ja, es ist nämlich so, dass er mit einem Revolver, den seine Frau Jutta mit Hilfe einer Verteidigerin ins Präsidium geschmuggelt hat, sein letztes und lang geplantes Verbrechen erledigt. Er wird weitere Male zum Mörder.
Ja, im Nachhinein klingt es fast wie eine Ironie der Geschichte, dass der ermittelnde Staatsanwalt Pinsner an diesem Tag seines Erzählens oder beim Erzählen auffordert, mit den Worten auszupacken: Nun schießen Sie mal los.
Bevor es losgeht, hat der Lohnkiller noch in aller Gemütsruhe Brötchen und Kaffee geordert. Er hat sich über die stickige Luft im Vernehmungszimmer beschwert und ist dann zum Fenster gegangen. Und bei dieser Gelegenheit, so wird später rekonstruiert, hat er vermutlich eine Schusswaffe aus einer Handtasche gefischt, die seine Frau über eine Stuhllehne gehängt hat. Und als dann der Staatsanwalt also gesagt hat, nun schießen Sie mal los, schreit er plötzlich, das ist eine Geiselnahme. Dann fallen Schüsse. Die ersten treffen den Staatsanwalt, der schwer verletzt zusammenbricht. 2 Polizisten können aus dem Zimmer hechten. Und wenig später finden Polizeikräfte in diesem Zimmer 418 im Polizeipräsidium den durch einen Kopfschuss schwer verletzten Staatsanwalt. Werner Pinsner und seine Frau Jutta liegen sterbend da. Sie liegen dicht nebeneinander. Der 39-jährige Killer hat die Waffe noch in der Hand, die auf seinem Brustkorb ruht, und Augenblicke später stirbt er. Was sich im Detail unmittelbar vorereignet hat, hat später eine Frau erzählen können, die unfreiwillig Zeugin der Ereignisse geworden ist, oder?
Ja, es war damals für die geplante Vernehmung Pinzners noch eine Protokollführerin mit im Raum. Und als die ersten Schüsse fielen, verkroch sie sich unter einen Tisch, konnte aber hören und teilweise sehen, was passiert ist. Pinzner schießt wiederholt.
Nachdem er erst auf den Staatsanwalt gezielt hat?
Ja, er verbarrikadiert sich dann mit seiner Frau in dem Raum. Er führt noch ein Telefonat, ruft seine Tochter aus erster Ehe an und sagt, Birgit, ich liebe dich. Und seine Frau ergänzt, was jetzt geschieht, haben wir so gewollt. Dann kniet sie nieder vor dem Killer. Wie gesagt, sie war ihm vermutlich wirklich sehr, sehr, sehr weit ergeben, wenn ich hörig. Und dann öffnet sie den Mund. Ein Schuss halt wieder durch den Raum. Als die Kugel durch den Mund in ihren Schädel eindringt und dann knallt es noch einmal und der Auftragskiller setzt seinem eigenen Leben ein Ende, ebenfalls im Knien, ebenfalls mit einem Mundschuss.
Und nicht allzu lang später wird klar, dass der Staatsanwalt dieses Drama auch nicht überlebt hat. Wahnsinnig traurig, erschreckend. Der 40-Jährige ist zwar noch mit einem Hubschrauber ins UKE gebracht worden, aber da konnte man ihm nicht mehr helfen. Er ist dann am nächsten Tag gestorben. Sehr traurig.
Ja. Die Kopfverletzungen waren so massiv, dass er nicht zu retten war, von vornherein nicht. Also da auch sozusagen ganze Arbeit von Pinzner. Bei uns in der Rechtsmedizin herrschte damals sehr große Betroffenheit. Wir kannten den Staatsanwalt, zumindest einige von uns. Er war hoch geschätzt, ein sehr aktiver Mann, der für seinen Beruf brannte. Nach meiner Erkenntnis ist er bis heute der einzige Ankläger in Hamburg, der in Ausübung seines Amtes zu Tode gekommen ist und dann so extrem spektakulär im Polizeipräsidium im Hochsicherheitstrakt.
Ja, das Ganze ist wirklich sehr traurig, furchtbar tragisch. Der Staatsanwalt will natürlich Morde aufklären und wird dabei selber zum Mordopfer. Ermittlungen haben später ergeben, dass es in seiner Nähe in dem Raum zwei Einschusslöcher gab, eins in der Tür und eins in einem Rollschrank. Also wurde auf ihn zweimal geschossen.
Ja, eine Kugel aus Pinzners Revolver, also einem 38er Smith & Wesson, ist in die Stirn des Anklägers, des Staatsanwalts eingedrungen und hat die nicht zu überlebenden Hirnverletzungen verursacht. Die spätere Rekonstruktion des Vorgangs ergibt, dass der Staatsanwalt vermutlich auf einem Stuhl mit Rollen gesessen hat. Ein Zeuge erinnert sich zudem, einen Schmerzensschrei von ihm gehört zu haben. Es wurde übrigens noch eine Notoperation durchgeführt, aber der 40-jährige Jurist, der war nicht mehr zu retten.
Aber es gab noch eine weitere Verletzung beim Staatsanwalt, außer dieser später tödlichen am Kopf.
Ja, ein Projektil hat den Ringfinger seiner linken Hand zertrümmert. Aus unserem Sektionsbericht geht hervor, dass an der Rückseite des Fingers das Einschussloch war. An der Beugeseite das Ausschussloch. Ob es eine oder zwei Kugeln waren, die den Staatsanwalt verletzten, konnte dann allerdings nie abschließend geklärt werden. Ja, wir kamen zu dem Schluss, dass es vermutlich nur ein Schuss war, was Pinzner zweimal getroffen hat, also erst den Finger und dann den Kopf. Das zweite Projektil ist vermutlich daneben gegangen. Offenbar hat der Staatsanwalt seinerzeit reflexartig zum Schutz des Kopfes die Hand vors Gesicht gehalten, so als durchaus üblicher Reflex. Und diese Hand wurde dann zunächst von der Kugel durchschossen, ehe dieses Projektil dann in den Kopf des Mannes eindrang.
Ja, ich kann das nur noch mal wiederholen. Wirklich traurig und tragisch, dieser Fall. Aber kommen wir noch mal zurück auf Pinzner und seine Frau Jutta. Wie der St. Pauli-Killer diesen Mord an seiner Frau und dann auch seinen Suizid inszeniert hat, das war doch sicher ungewöhnlich, oder?
Ja, das kann man sagen. Extrem ungewöhnlich. Nie vorher und nie nachher habe ich ein solches Geschehnis untersuchen müssen. Pinzner hat seine Frau durch einen Schuss in den Mund getötet. Auch schon sehr, sehr ungewöhnlich. Beim Tötungsdelikt sozusagen einen Mundschuss, aber das war eben diese besondere Situation, dass sie vor ihm niedergekniet ist und Pinzner wusste, dass ein Schuss in den Mund besonders wirkungsvoll ist, weil dann hinter dem Rachenraum der Hirnstamm liegt und dort eine Hirnverletzung sofort zum Tode führt. Auch seinen anschließenden eigenen Suizid beging der Killer auf dieselbe Weise. Er kniete sich neben die Leiche seiner Frau, schob sich den Lauf der Waffe in den Mund und drückte erneut ab. So eine todsichere Methode. Suizid auf diese Weise sieht man als Rechtsmediziner öfter. Aber Tötungsdelikte durch Schuss in den Mund sind extrem ungewöhnlich. Außer dem Fall von Frau Pinzner gab es nur noch einen anderen Fall. Da lag sogar ein Fernschuss vor. Also das war dann doch etwas anders als bei Frau Pinzner.
Was hat denn nun die Obduktion der Eheleute ergeben, also von Werner und Jutta Pinzner?
Bei der Sektion von beiden wurde jeweils ein Kopfdurchschuss festgestellt, von unten nach schräg oben, mit schwersten Hirnverletzungen und Knochenzertrümmerungen des Schädels. Ja, also Pinzner hat einen großkalibrigen Revolver verwendet, wie die Sachverständigen sagen. Und der führt dann eben zu Durchschüssen, auch beim Munddurchschuss. Das kam dann also sozusagen im Nacken- bzw. Hinterkopfbereich wieder heraus, das Projektil. Wir haben damals im Institut für Rechtsmedizin in mehreren Teams gearbeitet. Da kann ich mich noch daran erinnern. Und es ging ja zum einen um den Staatsanwalt und dann um Pinzner und seine Frau. Pinzners Leiche zu sezieren war schon eine ganz besondere Situation. Man muss ja bedenken, dass wir früher auch mehrere seiner Opfer auf dem Obduktionstisch hatten und jetzt den Verantwortlichen für diese Mordserie, den Killer selbst.
Wir haben ja vorhin schon über das außergewöhnliche Verhältnis zwischen den beiden Eheleuten gesprochen, angedeutet, dass die Ehefrau ihm wohl hörig war. Sie hat es lange schon entschlossen, unbedingt mit ihm zusammen auch in den Tod zu gehen. Eigentlich will sie gar nicht, dass das durch Schüsse erledigt wird, also durch seine bevorzugte Tötungsmethode. Ursprünglich hat Jutta Pinzner noch vorgeschlagen, dass sie einen gemeinsamen Suizid mit Zyankali begehen. Sie schreibt ihm über Kassiba ins Gefängnis, wir könnten uns küssen und wären beide weg. Damit ist aber nicht gemeint, dass eine Zyankali-Kapsel für beide reichen soll, oder? Wäre das möglich?
Naja, Zyankali ist natürlich ein extrem wirksames Gift, muss man sagen. Wir kennen das ja noch oder schon von vorher durch die Selbstmorde im Führerbunker. Hitler und die Truppe, die dort die letzten Tage verbracht haben, hatten alle eine Zyankali-Kapsel bereit und haben die dann auch eingesetzt. Für Jutta Pinzner ist die Zyankali-Methode aber nur eine mögliche Variante.
Hauptsache tot. Ich glaube, so kann man ein bisschen ihre Wünsche zusammenfassen. Wenn es die Möglichkeit gibt, bitte nimm mich mit oder wenigstens sorg dafür, dass ich tot bin, schreibt sie. Mein letzter Wunsch wäre, dass wir zusammen gehen. Und sie schreibt auch an Pinsner, du bist mein Gott. Das sind ja große Worte, verblüffende Worte einer eigentlich biederwirkenden Frau. Und wir dürfen nicht vergessen, dass sie die an einen Mehrfachmörder richtet und ihm sagt, du bist mein Gott. Also wirklich sehr, sehr speziell.
Ja, speziell. Irgendwie eigentlich auch dies total pervers. Ja, Pinsner ist ein ganz schlimmer Mehrfachmörder, ein Serienkiller gewesen. Aber zwischen ihm und seiner Frau gab es offensichtlich ein besonderes Verhältnis. Ich habe da sehr viel drüber nachgegrübelt. Die Frau war eigentlich völlig unbescholten. Und dann hat sie zu diesem Profikiller ein so inniges Verhältnis aufgebaut. Man fragt sich, so aus psychiatrischer oder ärztlicher Sicht oder auch nur menschlich, welche Qualität denn diese Bande haben, dass sie ihm so grenzenlos ergeben ist und ihr Schicksal mit seinem so bedingungslos verbindet, obwohl es auch noch das Kind gibt, das muss man ja auch bedenken. Diese offensichtlich psychische Abhängigkeit von ihrem hochkriminellen Mann ist aufsehenerregend und ebenso die Art, wie sie sich von ihm töten ließ. Auf Knien, zu ihm aufschauend, durch einen Schuss in den Mund und mit der Waffe, die sie selber da rein geschmuggelt hat. Unglaublich.
Ja, ich zitiere nochmal, was sie geschrieben hat. Du bist mein Gott. Dieser Showdown mit Mord und Selbstmord ist ja lange geplant. Mitwisserin bei dieser ganzen Aktion ist die Anwältin Pinsners, die schon regelmäßig für ihn Kassiba in den Knast geschmuggelt hat und auch diverse Drogen. Über Monate hat sie ihn fast täglich im Gefängnis besucht und natürlich ist die Verteidigerin auch bei dieser Vernehmung dabei, die seine letzte werden soll, die über die wir gerade gesprochen haben. Diese Anwältin hilft Jutta Pinsner auch dabei, die Waffe ins Polizeipräsidium zu schmuggeln. Deswegen wird die Anwältin später auch wegen Beihilfe zum Mord zu 6,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Auch die Auftraggeber des St. Pauli-Killers kamen vor Gericht und bekamen teilweise lebenslange Freiheitsstrafen. Der schnelle, laute und ja sehr, sehr blutige Tod, den Pinsner dann für sich und seine Frau gewählt hat, ist ja so ganz nach seinem Gusto. Aber wenn er es gewollt hätte, hätte er sich auch auf schleichende, ja ganz leise Art das Leben nehmen können, wie ihr später herausgefunden habt.
Ja, Pinsner war ja im Prinzip schon lange dabei, sich allmählich selber ja hinzurichten, zu vergiften mit harten Drogen. Er war ein massiv drogensüchtiger Mann, dem es, ja, wie ich finde, eigentlich unverständlicherweise auch im Knast jederzeit gelungen ist, an Heroin und an Kokain heranzukommen. Man fragt sich wirklich, wie. Ja, wer hat ihm das denn da nun wirklich zugespielt? Wer hat ihm das zugesteckt? Pinsner war ein sehr ausgeprägter, chronischer, auch vor allen Dingen intravenöser Drogenkonsument. Dafür braucht man ja dann auch noch die speziellen Utensilien, die es eigentlich im Knast nicht geben sollte.
Also wenn du sagst intravenös, dann demnach habt ihr bei der Obduktion Einstichstellen gefunden und war wohl auch Erkenntnisse aus den toxikologischen Untersuchungen gewonnen?
Ganz genau. Das ist ja ein Thema, was mich auch besonders interessiert, also dieser chronische intravenöse Drogenkonsum. Bei der Obduktion von Pinsner fanden wir etliche Nadeleinstichstellen. Manche davon hatte er teilweise ganz geschickt im Bereich seiner zahlreichen Tätowierungen verborgen. Einige typische, zum Beispiel im Bereich des Ellenbogens, haben wir auch mikroskopisch untersucht. Die waren zum Teil älter. Das sieht man im mikroskopischen Bild, wenn dort Entzündungszellen sind und wenn die Gefäßwand schon vernarbt ist. Andere Einstichstellen waren aber auch eindeutig frisch oder frischer. Zum Teil auch nur wenige Stunden alt. Pinsner war ein Fixer und hat auch im Knast weiter fixen können.
Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass unter anderem seine Anwältin ihm Drogen ins Gefängnis geschmuggelt hat. Welche waren das? Was hat die toxikologische Untersuchung des Leichnams ergeben?
Ja, Pinsner war, wie wir sagen, polytoxikoman. Im Blut fanden wir Diazepam, also meistens bekannt als Valium, und die Stoffwechselprodukte. Im Urin darüber hinaus aber auch Abbauprodukte von Kokain und auch Haschisch und dann nochmals wiederum Diazepam und vor allen Dingen die Abbauprodukte von diesem Valium.
Und eine Haaranalyse gab es ja sicherlich auch?
Selbstverständlich. Damals haben wir bei Pinsner alle gängigen Untersuchungsmethoden angesetzt. Die Haaranalyse ergab Rückstände von Morphium und von Kokain. Und zwar in dem Sinne, dass wir eindeutige Hinweise für einen länger andauernden Heroinmissbrauch hatten. Also Pinsner hatte die Drogen in seinen Haaren von der Wurzel bis zur Spitze. Also der war sozusagen voll. Und darüber.
Und das alles im Knast. Also man staunt immer wieder.
Ja, also darüber ist aber schon viel, viel diskutiert und geschrieben worden. Der hatte ganz einfach, oder der hatte wohl eine besondere Position im Knast, die er benutzt hat, um Drogen zu bekommen. Und er hat natürlich durch seine Ankündigung, er wolle auspacken, sicherlich einige Sonderwege gehabt, um sich das zustecken zu lassen. Naja, wir fanden in seiner Hose auch noch ein großes Haschischstück von der Größe einer Haselnuss. Er hat also alles Mögliche konsumiert, was zu bekommen war. Speedsubstanzen wie Kokain und dann die entspannenden wie Haschisch oder auch wie Valium. Und letztlich bleiben seine Beschaffungswege ungeklärt. Keiner hat es später genau sagen können, woher die Drogen kamen. Und er war offensichtlich schwerst abhängig. Wir haben seinen Fall damals insofern auch im Sinne eines Rauschgift-Todesfalls statistisch bewertet.
Ja, so kann man das dann auch sehen. Aber ihr habt bei der Obduktion noch eine weitere Besonderheit entdeckt, mit der wohl keiner gerechnet hat.
Ja, wir hatten uns ja schon ein bisschen ausgelassen über dieses Thema Cyankali. Überraschend war dann, dass wir im Magen von Pinsner zahlreiche Quecksilberkügelchen gefunden haben. Diese Substanz ist bekanntlich sehr giftig. Ja, wer diesem Profikiller dann dieses metallische Quecksilber verschafft hat, das blieb auch völlig ungeklärt. Und man muss sagen, dass Pinsner eben sicherheitshalber offensichtlich verschiedene Wege gehen wollte, um auf jeden Fall tot zu sein, falls der Schuss dann ausnahmsweise doch mal nicht ganz richtig sitzt.
Also er hat mehrere Methoden gewählt oder wollte in jeder Hinsicht sicher gehen, dass er ins Jenseits gelangt. Also ganz offensichtlich.
Eindeutig. Er wäre auch an der hohen Quecksilbermenge gestorben. Und übrigens hatte auch seine Frau Quecksilberkugeln im Magen. Also beide wollten in jeder Hinsicht sicher gehen, dass sie nicht überleben. Und im Grunde ist das ja ein bekanntes Phänomen. Entschlossene Selbstmörder wenden nicht selten zwei Methoden an, um diese Selbsttötung zu realisieren. Manchmal finden wir sogar auch drei oder vier verschiedene Methoden, wenn die Leute dann wirklich sicher gehen wollen. Und Pinsner hat hier zwei Methoden eingesetzt, die man durchaus auch als hart bezeichnen kann. Bei Medikamenten sprechen wir sonst eher von weichen Methoden, aber Quecksilber ist auch so ein Thema, wo man sagen kann, der hatte hier auch eine Hardcore-Methode für die Sicherheit, auch jenseits des Kopfschusses.
Ja, Quecksilber oder eben der Revolver, mit dem er ja gut umzugehen wusste, den hatte er ja auch. Dass sein Abgang blutig und spektakulär werden würde, das hatte er lange vorher geplant. Das weiß man deshalb, weil er in einem braunen Kuvert, das er zur Vernehmung mitgebracht hat, einen Zettel hatte und auf dem stand: Ich werde noch mal hinlangen. Die Schweine haben mich ja so geflaxt. Viele Grüße, Mucki. Das war sozusagen sein Abschiedsgruß. Ja, der Fall, der hatte auch noch politische Folgen im Zusammenhang mit dem Fall des St. Pauli-Killers Werner Pinsner. Kam es zu einem Justizskandal wegen der unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen in den Hamburger Gefängnissen, aber auch wegen des zu großen Entgegenkommens der Ermittlungsbehörden, das sie ihm gezeigt haben. Zwei Senatoren sind wenig später zurückgetreten, die Senatoren für Justiz und Inneres. Ein wirklich sehr, sehr spektakulärer Fall. Ja, dazu kann man eine Menge sagen. Wir haben schon einiges gesagt, aber ja.
Ja, also damit ist Hamburg wider Willen in die Kriminalgeschichte eingegangen. Ein Serienkiller der ja extremen Form mit der Häufigkeit der Tötungsdelikte in kurzer Zeit, einer sehr, sehr harten Begehungsweise und dann mit einem Ende im Kernbereich, im Herz der Polizei. Das hat damals die Polizei wirklich im Innersten getroffen, kann man sagen. Und das ist etwas, was mir auch als Rechtsmediziner ja immer in sehr, sehr präsenter Erinnerung bleiben wird. Der Fall Pinsner ist einer für die Kriminalgeschichte, auf jeden Fall.
Ich danke dir für dieses Gespräch und ja, freue mich auf das nächste Mal. Danke, tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.